Zu Beginn des formalen staatlichen Kolonialismus, davor ohnehin nicht, wurde nicht davon ausgegangen, dass deutsche Frauen in die Kolonien gehen könnten, außer vielleicht als katholische Missionarinnen oder als Frauen evangelischer Missionare. Um diese Frauen, die aus religiösen Gründen in die Kolonien gingen, wird es in der heutigen Sendung jedoch nicht gehen. Wir widmen uns jenen Frauen, die die Kolonialpolitik unterstützten, um das nationale Prestige Deutschlands zu fördern und die nach Wegen außerhalb der Mission suchten, um sich am deutschen Kolonialismus zu beteiligen.
Neben der Missionsarbeit war die Krankenpflege der erste Bereich, in dem deutsche Frauen koloniales Engagement zeigten. Die erste kolonialistische Organisation von und für Frauen war der 1886 gegründete Deutsch-Nationale Frauenbund, der sich auf Wohlfahrtsarbeit und Krankenpflege konzentrierte. Die Gründerinnen waren Martha und Eva von Pfeil sowie Frieda von Bülow. Frieda von Bülow war sehr eigenwillig in ihrer Arbeit für den Frauenbund in Südwest. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten zwischen ihr und den Schwestern von Pfeil. Auch die Affäre zwischen Frieda von Bülow und Karl von Peters belastete das Verhältnis der Frauen. So löste sich der Bund der drei Frauen und mit ihm auch der Deutsch-Nationale Frauenbund. Die Schwestern Pfeil gründeten daraufhin 1888 den sozial-elitären Deutschen Frauenverein für Krankenpflege in den Kolonien. Bis zum Ende des Krieges gegen die Hereros 1907 organisierte und überwachte der Frauenverein einen Teil der medizinischen Versorgung in den Kolonien und die Entsendung von nichtkirchlichen Krankenschwestern in alle Teile des Reiches. Diese Krankenschwestern dienten meist eine begrenzte Zeit in den Kolonien und sollten bestimmte weibliche Eigenschaften in den männlich dominierten Raum der Kolonien bringen. Der Verein für Krankenpflege schloss sich der größten Frauenvereinigung im Kaiserreich an, dem Vaterländischen Frauenverein.
1907 entstand der Frauenbund in der Deutschen Kolonialgesellschaft. Dieser arbeitete mit der Kolonialverwaltung zusammen Vermittlungsprogramme zur Ansiedlung deutscher Frauen in den Kolonien aus. Außerdem warb der Frauenbund durch Ausstellungen, Reden, Spendensammlungen und Veröffentlichungen aller Art für den kolonialen Gedanken. Die meisten der hier engagierten Frauen stammten, wie auch Gründerin Ada von Lilienkron, aus Familien, die ein direktes Interesse am Besitz und Erhalt von deutschen Kolonien hatten. Die Unterstützung der deutschen Kolonialpolitik reichte jedoch über diese kolonialistischen Verbände hinaus. Die Deutsche Frauenbewegung besuchte als Begleitprogramm ihrer internationalen Kongresse gemeinsam sogenannte Völkerschauausstellungen, auf denen beispielsweise 1896 in Berlin auch Menschen aus den Kolonien ausgestellt wurden. Auch die sozialdemokratischen Frauen befürworteten die Kolonialpolitik. So schrieb Maria Juchatz, die erste weibliche Abgeordnete und zeitweilige Schriftleiterin der Frauenzeitung Die Gleichheit, in ihrem Aufsatz Friedensvertrag und Kolonialarbeit:
Auch in unseren Reihen rang sich der Gedanke durch, dass ein 70-Millionen-Volk mit starker industrieller Entwicklung Kolonien braucht.
Und auch die linksliberale Minna Kauer, Gründerin des bürgerlich-feministischen Vereins Frauenwohl, sah die Kolonien als wichtiges Feld für die zivilisierende Kulturaufgabe der Frau an. So unterstützte sie die Kampagne von Gouverneur Theodor Leutwein und der Deutschen Kolonialgesellschaft, die deutsche Frauen in die Kolonien holen wollten. Leutwein besuchte 1898 Deutschland und propagierte seinen Plan, unverheirateten Frauen freie Überfahrt in die Kolonien und einen Job, meist als Hausangestellte, für 2 Jahre anzubieten. Kauer sah nicht nur die Notwendigkeit einer größeren Zahl von deutschen Frauen in den Kolonien, um Mischehen zu verhindern und weiße Kultur- und Moralvorstellungen hochzuhalten. Sie erachtete die Kolonien auch als Raum, in dem die Emanzipation der Frauen leichter verwirklicht werden könnte als in Deutschland selbst, und sie forderte die vollständige Gleichstellung der Frauen in allen Bereichen in der im Aufbau befindlichen Gesellschaft in den Kolonien. Gouverneur Leutwein antwortete Minna Kauer auf diese Erwartungen. Der Konflikt zwischen den Geschlechtern war für ihn nur auf den Frauenüberschuss in Deutschland zurückzuführen und daher in den Kolonien, wo es ja zu wenige deutsche Frauen gab, vollkommen überflüssig. In den Kolonien werde das Weibliche als solches benötigt, womit er die Rolle der Frauen als Ehefrauen deutscher Männer und Mütter weißer Babys meinte. Leutwein lehnte daher die Zusammenarbeit mit dem Verein Frauenwohl bei der Entsendung von Frauen in die Kolonien ab. Mina Kauers Vorstellungen waren auch unter den Frauen nicht unumstritten. Allerdings nicht aufgrund einer Kritik an der Kolonialpolitik. Leserinnen ihrer Zeitschrift Die Frauenbewegung fanden, dass die kostenlose Verschiffung von Frauen in die Kolonien, um sie im Endeffekt einer Ehe zuzuführen, der Prostitution nahe käme. Andere kritisierten, man könne Frauen nicht zumuten, in den Kolonien zu leben, wo die Männer so verroht seien und von den afrikanischen Frauen sexuell fasziniert seien. Auch dass der Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft Mitglied des Bundes Deutscher Frauenvereine, dem Sammelbecken der bürgerlichen Frauenbewegung, war, zeigt, dass seine Positionen nicht auf den äußersten konservativen Rand beschränkt waren. Innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung setzte sich das Konzept der geistigen Mütterlichkeit durch, der die privaten, emotionalen und moralischen Kompetenzen der Frau auf eine Volksfamilie übertrug. Damit wurde der bereits angesprochene Kulturauftrag für die Frau geschaffen und die Frau in den Dienst der nationalen Gemeinschaft gestellt. Das Konzept der geistigen Mütterlichkeit wurde daher Mitte der 1990er Jahre von Cornelia Eichhorn als Motor der Nationalisierung der Gesellschaft bezeichnet. Innerhalb der Kolonialdiskurse nahm dieses Konzept ebenfalls eine wichtige Funktion ein. Wie Annette Dietrich schrieb:
Das deutsche Volk erschien darin als erweiterte Familie, für deren Wohl die deutsche Frau sorgte. Einwanderung in die Kolonien wurde in dieser Logik zu einer nationalen Aufgabe der Frau.
Wenden wir uns nun der Siedlungspolitik in den Kolonien und der Anwerbung von Frauen für diese noch einmal ausführlicher zu. Als Siedlungskolonie wurde aufgrund der klimatischen Gegebenheiten Deutsch-Südwestafrika ausgewählt, das heutige Namibia. 1913 lebten dort 15.000 Weiße, darunter etwa 13.000 Deutsche. Etwa 3.000 der Kolonisten waren Frauen, darunter die meisten Deutsch. Motiv für die gezielte Anwerbung von deutschen Frauen für diese Kolonie war die Ablehnung von Mischehen. Martha Mamuzai schrieb in ihrem Aufsatz »Frauen und Kolonialismus, Täterinnen und Opfer«:
Mit der zunehmenden wirtschaftlichen Erschließung der Kolonien nach ihrer militärischen Befriedung stellte sich der Koloniallobby immer drängender die Frage nach einer zuverlässigen Art der Herrschaftssicherung. Wollte man die einheimischen Völker auf Dauer von der Teilhabe an Macht, Herrschaft und Reichtum ausschließen, so eignete sich nichts besser dazu, als sie aufgrund ihrer Rasse auszuschließen. In diesem Fall hieß die Parole nicht nur weiß zu sein, sondern weiß und deutsch. Das Problem erhielt seine hochexplosive Brisanz durch das stetige Anwachsen einer Mischlingsbevölkerung. Alle ehelich geborenen Kinder, die deutsche Männer mit Frauen der Kolonialvölker hatten, wären automatisch Deutsche geworden, hätten also auch alle staatsbürgerlichen Rechte der Deutschen besessen.
Die Vorstellung, ein Farbiger könne eines Tages eine Herrschaftsfunktion wie Polizeipräfekt, General oder gar Gouverneur innehaben, scheint für die Herrschenden inakzeptabel gewesen zu sein. So wurde 1905 in Deutsch-Südwestafrika die Ehe zwischen Deutschen und Angehörigen der Kolonialbevölkerung verboten. Deutsch-Ostafrika und Deutsch-Samoa folgten. Als Eingeborene galten einem Urteil des höchsten Gerichts in den Kolonien alle, die irgendeinen afrikanischen Vorfahren hatten. Da diese Gesetze jedoch die deutschen Männer in den Kolonien nicht davon abhielten, sexuelle Beziehungen zu Afrikanerinnen einzugehen, wurde die Lösung des Problems im Import von möglichst vielen deutschen Frauen gesehen. Die Beziehungen der deutschen Männer zu Afrikanerinnen, um das kurz dazwischen zu schieben, waren oft gewalttätiger Natur. Aber es gab natürlich auch Liebesbeziehungen. Die Frauen und die Kinder aus diesen Beziehungen hatten durch das Verbot der Ehe keinerlei rechtliche Sicherheiten, falls der Mann starb oder verschwand. Zu Beginn des Jahres 1898 reisten die ersten unverheirateten Frauen über das Fraueneinwanderungsprogramm der Deutschen Kolonialgesellschaft nach Deutsch-Südwestafrika. Schon bald waren sie alle mit deutschen Männern verheiratet. Hinweise darauf, dass es auch deutsche Frauen gab, die sich von Afrikanern angezogen fühlten, kann man diversen Kolonialromanen entnehmen. Um teilhaben zu können an der Kolonialherrschaft und um den Wert der Frauen für die Kolonien zu betonen, traten sie jedoch strikt für die Rassentrennung ein. Für die kostenlose Reise nach Deutsch-Südwestafrika gab es mehr Bewerberinnen, als angenommen werden konnten. Die interessierten Frauen wurden einer strengen Auswahl unterworfen. Ab 1907 gab es dann ein Programm, das von der Deutschen Kolonialgesellschaft, dem Frauenbund in der Kolonialgesellschaft und dem Gouvernement in Deutsch-Südwestafrika gemeinsam organisiert wurde. Über diese Programme reisten bis zum 1. Januar 1913 insgesamt 1.694 Personen in das Gebiet des heutigen Namibia. 1.468 davon waren Frauen.
Die meisten der Frauen, die über das Einwanderungsprogramm in die Kolonien gingen, stammten aus den unteren gesellschaftlichen Schichten. Meist waren es Dienstmädchen, Industriearbeiterinnen oder Mädchen vom Lande. Aber auch Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen, Lehrerinnen oder Büroangestellte im Alter von 20 bis 35 Jahren. So Martha Mamuzai. Frauen bürgerlicher Herkunft wurden selten ausgewählt, da es keine standesgemäßen Erwerbsmöglichkeiten für sie gab und die Farmer Frauen suchten, die hart arbeiten konnten und keine Ansprüche stellten. Übersiedlung in die Kolonien bedeutete daher für die meisten Frauen einen gesellschaftlichen und materiellen Aufstieg. Einige lebten auch dort als Lehrerinnen, Erzieherinnen, Büroangestellte, Hausgehilfinnen, Schneiderinnen, Wäscherinnen oder Köchin, aber die meisten von ihnen heirateten bald. Einige wenige machten sich selbstständig, mit Schneiderateliers, Cafés, Hotels oder als Bardamen und Prostituierte. Der Aufstieg bestand vor allem im Aufstieg in die herrschende Klasse. Denn selbst wenn sie weiter als Hausgehilfin arbeiteten, so hatten sie doch nun Untergebene. Die Afrikaner und Afrikanerinnen, über denen sie ganz klar standen.
Zudem hofften die Frauen, der Erwerbslosigkeit oder den zerstörerischen Arbeitsbedingungen in den Fabriken zu entkommen und sich über eine Heirat abzusichern und soziale Anerkennung zu gewinnen. Auch bürgerliche Frauen bewarben sich um die Einwanderung, da sie sich aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen in wachsendem Maße selbst finanzieren mussten.